Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Herzlich willkommen zu Folge 62 bei uns im Endzone der DAZN NFL Talk. Mein Name ist Flo Hauser, mit mir an meiner Seite wie immer Christoph Stadler. Dazu haben wir heute zwei besondere Gäste, die in der NFL gespielt haben. Zum einen Kasim Edebali und zum anderen Marken Sotscher. Mit denen sprechen wir über den anstehenden Combine aus NFL-Spieler, Schrägstrich damals ja noch College-Spieler-Sicht. Und meine Frage vorab, Christoph, wie zufrieden warst du mit deinen Bundesjugendspielen?
Da muss ich mich aber sehr zurück. Mal besser, mal schlechter, glaube ich. Das hing immer so ein bisschen mit dem Lustfaktor zusammen und wie es Wetter war, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, natürlich.
Leicht diebenhaft. Ja, ja. Das ist nicht so ganz so schlimm wie beim NFL Combine, glaube ich, der Druck. Weiß nicht, wie es bei dir war.
Ah, ich habe mich immer sehr darauf gefreut, weil dann war halt nichts anderes.
Schulfrei.
Ja, quasi. Genau. Und so schlecht war ich auch nicht. Deswegen war das eigentlich doppelt ganz cool.
Wie hieß denn der? Es gab die Ehrenurkunde. War das das Gute?
Ehrenurkunde war das Beste.
Ehrenurkunde war die Teilnehmerurkunde quasi, oder?
Und dann Teilnehmerurkunde.
Wie ist es? Siegerurkunde?
Ja, Siegerurkunde war nochmal so eine Zwischenstufe dann.
Politisch aber auch eigentlich.
Ja. Schwierig. Ja, so hieß es damals in Berlin. Ich kann mich erinnern, Teilnehmerurkunde, Ehrenurkunde und Siegerurkunde.
Ich weiß aber nicht mehr, welche Reihenfolge. Ich dachte, das ist Ehrenurkunde, dann die Siege. Egal, ist schon so lange her.
Aber Leute, heute soll es nicht um die Bundesjugendspiele gehen, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Nur, dass wir damals keine Interviews mit irgendwelchen Lehrern führen mussten. Das haben unsere Eltern am Elternsprechtag gemacht. Ja. Okay, war das bei euch in Bayern anders oder was? Okay. Wir kümmern uns um den Combine, denn der steht jetzt an. Am Mittwoch ist es losgegangen mit den Kickern und Panthern. Jetzt die nächsten Tage sind alle anderen Positionsgruppen dran. Und damit sprechen wir eben auch mit den beiden Jungs. Müssen aber vorher noch einiges tatsächlich. Es geht langsam los, immer rund um den Combine, weil viele GMs auch irgendwas erzählen und so. So ein paar Neuigkeiten kommen langsam zutage.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Combine für euch zum Hintergrund. Also es findet in Indianapolis jetzt schon statt, wenn ihr den Podcast hört. Oder es ist schon vorbei. Kann natürlich tatsächlich auch schon sein.
Wenn ihr Montag hört, ist schon rum.
Ist im Lucas Oil Stadium wieder in Indianapolis und 329 Draft Prospects sind eingeladen. Die wurden ausgewählt, weil sie eben laut NFL höchsten Chancen haben, dann auch gepickt zu werden. Und was ich dieses Jahr ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, selbst ein Kyle Shanahan ist mal da, der sonst eigentlich nie da ist für die Niners. Mhm. Und Aaron Glenn von den Jets, der neue Head Coach, wird da sein, was bei den Jets vorher eigentlich nicht der Fall war. Robert Saleh war insgesamt nur ein einziges Mal da beim Combine. Also die Headcoaches kommen vorbei, um sich hier das Talente-Level anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das eine neue Entwicklung ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass die da in person quasi da sind und das nicht wie ein Kyle Shanahan gerne mal skippen.
Ja, weil die Niners brauchen junge Leute, die nichts kosten. Ja,
das ist vielleicht wirklich
das
so.
Das ist, glaube ich, das Problem.
Das könnte tatsächlich sein. So, jetzt kommen wir zu den neuesten Neuigkeiten.
Die News.
Halbes Stichwort, San Francisco 49ers. Brandon Staley ist nämlich nicht mehr bei den Niners, war ja irgendwie defensiver Berater, weiß gar nicht, was die genaue Rolle war, ist jetzt offiziell bestätigt, was wir vor ein paar Ausgaben oder letzte Ausgabe, ich weiß gar nicht mehr, schon angekündigt hatten. Er ist der neue Defensive Coordinator bei den New Orleans Saints. Also er ist jetzt unter Kellen Moore, der damals bei den Chargers noch sein Offensive Coordinator war. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das ist echt schon so lange her, 2020 war das letzte Mal. Ein sehr erfolgreicher Defensive Coordinator bei den Rams und dann ging es ja als Head Coach zu den Chargers nicht so erfolgreich.
Nee, mal so. Mutige Play Calls, aber nicht immer die richtigen. Das ist bei mir hängen geblieben aus der Brandon Staley Chargers Zeit.
Nicht das Potenzial rausgeholt, was man eigentlich erwartet von den Chargers. Ich glaube, mit den Saints, wir haben es ja schon thematisiert, das könnte ganz gut hinhauen. Ich glaube, mit Moore die Connection, dass er was kann, ja, glaube ich, ist klar.
Ja, definitiv. Ein anderer Koordinator-Posten ist jetzt auch besetzt, denn wir haben einen neuen Offensive-Coordinator bei New Orleans und da eben einen neuen Head-Coach, Kellen Moore. Mhm. Und das wird Dark, und ich muss es deutsch aussprechen, weil ich lustig finde, Nussmeier.
Ich weiß nicht, heißt er dann Nussmeier? Wie heißt es dann?
Nussmeier, ja, das ist die gute Frage. Also Dark Nussmeier ist der neue Offensive-Coordinator bei den New Orleans Saints. Und der war vorher Quarterback-Coach bei den Eagles. Das heißt, Kellen Moore nimmt jemanden mit, den er kennt, mit dem er wahrscheinlich tagtäglich mehrere Stunden zusammengearbeitet hat, ist ein ganz spannender Faktor, finde ich, da eben was Neues aufzubauen.
Haben bei den Cowboys schon zusammengearbeitet, sind gleichzeitig zu den Cowboys gekommen, die waren bei den Chargers zusammen, also da hat er auch unter Moore quasi gearbeitet und jetzt kommt er eben von den Eagles mit Kellen Moore zu den Saints. Moore wird aber das Playcalling übernehmen, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, war ja auch schon klar.
Ja, genau.
Gehen wir dann weiter, was natürlich dann bei Eagles bedingt, dass da ja die Offensive-Coordinator-Stelle frei war, wenn Kellen Moore nicht mehr da ist. Und die haben jetzt einen in den eigenen Reihen gefunden, Kevin Petullo, der das übernehmen wird, war Pass-Game-Coordinator und Associate-Head-Coach und ist dann für Hurts der fünfte Playcaller in seiner NFL-Karriere. Also krass, das ist wirklich krass bei dem. Das ist nicht nur Baker Mayfield, was wir immer so ein bisschen lustig sagen, 8 Jahre, 8 verschiedene Playcaller. Nee, bei Hurts eigentlich auch gefühlt jedes Jahr ein neuer.
Ja, ist krass, stimmt. Das vergisst man immer. Ich sage ja, die Eagles, obwohl sie
Champions sind, immer
unterm Radar irgendwie. Ja,
weil sie halt gut sind, werden die abgeworben.
Ja, ja.
Und dann ist es jedes Jahr neuer. Mal schauen, wie lange Petullo dann bleiben darf. Wenn sie wieder gut sind, ist er nächstes Jahr wahrscheinlich auch weg.
Ja, wahrscheinlich.
Das harte Los des Erfolgs.
Kommt immer drauf rum. Auch die San Francisco 49ers haben ihren Offensive Coordinator Posten besetzt, nämlich mit Clay Kubiak. Da war vorher auch Brian Greason Kandidat, der Quarterback Coach war, der ist jetzt aber weg, da ist noch nicht klar, also habe ich jetzt nicht nochmal nachgelesen, was der eigentlich macht und wo der hin ist.
Der soll mit dem Coaching komplett aufhören. Brian Greasy soll wohl komplett aufhören, der hat wohl keinen Bock mehr zu coachen.
Also keinen Bock mehr. Ja, weil ich weiß nur, dass er ja Head Coach Interviews abgesagt hat.
Genau.
Der war irgendwie bei den Jacksonville Jaguars, meine ich auch, Kandidat. Jets,
kann das sein, wenn Jets, ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, nicht drauf festnageln.
Ah, okay, der hört ganz auf. Na gut, okay. Und deswegen haben sie auch einen neuen Quarterback-Coach mit Mick Lombardi, also aus den eigenen Reihen zwei Positionen befördert und besetzt.
Genau, muss man vielleicht dazu sagen, bei Clay Kubiak, Playcaller bleibt auch da.
Ja,
Kyle Shanahan.
Ja, das genau. ist außer Frage.
Oder damit es klar ist. Jacksonville, wenn du es schon mal angesprochen hast, mit neuem GM, der Nachfolger von Trent Baalke, steht damit fest, es ist James Gladstone. Der war bisher, ich muss ablesen, Director of College Scouting bei den LA Rams. War die letzten 8 Jahre bei den Rams eben angestellt und ich glaube, damit ist relativ klar, der GM kommt von den Rams, Liam Cohen, der neue Head Coach hat Rams Vergangenheit, also weiß ich, das Vorbild ist glaube ich relativ klar, es gibt eine Florida-Kopie von den Rams, in Anführungszeichen Kopie, weil es ist schon sehr auffällig, dass man da ja bei den Rams dann quasi genau hingeschaut hat, wer da jetzt aktuell war oder zuletzt eben war.
Das stimmt, da können die US-Kollegen wieder, das machen sie ja gerne, der Sean McVay-Tree, ne? Den gibt's ja, glaube ich, der ist ja schon so viral gegangen häufig mit sämtlichen Positionen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, finde ich sehr, sehr spannend. Meine Frage war dann nur, die ich mir gestellt habe, Director of College Scouting, alles gut, alles klar, ist wichtig, das ist ja auch Thema bei unserer Folge jetzt auch, wenn die Teams mit den Prospects und sowas sprechen, nur die Rams haben ja gefühlt in den letzten Jahren nie irgendjemanden gedraftet, also weiß ich nicht,
ob das
die beste Besetzung ist. Das war so mein erster süffisanter Gedanke dazu. Aber gut,
wie alt ist denn James Gladstone? Der ist doch auch so Mitte 30, glaube ich, oder? Auch ein ganz junger noch.
Ja, habe ich mir nicht aufgeschrieben, tatsächlich.
Ja, spannend, wohin die Richtung da bei ihm tatsächlich geht. Weil klar, dadurch, dass er im College viel gearbeitet hat, also gescoutet hat, kennt er sich da natürlich gut aus. Die Jaguars brauchen wahrscheinlich relativ viel Talent. Und ich glaube, dass diese Rams-Komponente schon bei vielen sehr attraktiv ist, dass die eben, was haben wir vor der Saison gesagt, oh, das könnte schwierig werden ohne Aaron Donald. Nee, die haben den ganzen Umbruch da relativ schnell und gut hinbekommen. Und jetzt geht Cooper Kupp weg. Wahrscheinlich bekommst du die Rams auch als Vorbild. Vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, wahrscheinlich. Mal gucken.
Auf jeden Fall spannend, was die Jaguars dann machen, wie die sich entwickeln.
Sie wollen ja eine Winning-Mentality aufbauen.
Ja, wer will das nicht?
In Jacksonville. So, und dann ist jetzt auch die Zeit. Wir haben Ende Februar, wo die ersten Namen auch purzeln, also entweder released werden oder sonstigen Kram. Und da geht's los mit den Carolina Panthers. Shaq Thompson ist entlassen worden, der war 10 Jahre da. Man muss aber dazu sagen, die letzten 2 Saisons kein Starter mehr gewesen. Wenige Spiele gespielt, auch immer mal wieder verletzt gewesen. Trotzdem ein Name, der durchaus erfolgreich war. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Was heißt erfolgreich, aber viel gespielt und gute Zahlen, vor allen Dingen zwischen 2018 und 2022 bei den Carolina Panthers.
Im ersten Jahr im Super Bowl mit den Panthers gespielt.
Korrekt, stimmt.
Vor zehn Jahren. Das war, glaube ich, gleich die erste Saison und hat er selber gemeint, er wird eigentlich schon gern bei den Carolina Panthers die Karriere beenden.
Mhm.
Ich kann es aus Panthers Sicht verstehen. In den letzten 2 Jahren hat er 6 Spiele gemacht. Der hatte mal einen gebrochenen Knöchel. Der hatte den Achillessehnenriss. Wenn du jetzt wirklich dich neu aufstellen willst, jetzt im 2. Jahr, dann kann ich es tatsächlich nachvollziehen. Natürlich aus sportromantischen Gründen ist es schade, aber aus sportlicher Sicht, ich kann es nachvollziehen.
Ja, also der Linebacker mittlerweile 31 Jahre alt oder er wird jetzt 31 in diesem Jahr. Mal gucken, wo der dann hingehen wird. Auch Dane Jackson bei den Panthers ist entlassen worden. Also es geht so langsam Richtung Teamzusammenstellung bei den einzelnen Mannschaften.
Gekartet haben einen größeren Namen auch die Cincinnati Bengals, denn Shelton Rankins ist nicht mehr mit dabei. Der kam ja vor der Saison als relativ großes, in Anführungszeichen, Signing. Hatte für 2 Jahre und nicht ganz 25 Millionen Dollar unterschrieben. Hat jetzt aber nur 7 Spiele machen können. Keine 300 Snaps in dieser Saison für die Bengals. War verletzt, dann ja auch so ein bisschen krank. Da gab es ja die Aussage vom Head Coach von Zach Taylor. Ich weiß gar nicht, was das genau Wording war. Irgendein Virus oder was es war. Mhm. Auf jeden Fall war er krank. Die Bengals sparen sich jetzt 9,6 Millionen an Salary Cap. Haben da 2 Millionen Dead Cap. Und mein erster Impuls war gleich so, ich verstehe es aus Bengals Sicht komplett, weil es dann enttäuschend war, auch durch die Verletzungen, durch die Erkrankung. Aber könnte ein interessanter Name für Contender sein, so im zweiten Glied. Finde ich es nicht unspannend.
Mhm.
Also ja, kannst du mal sagen, mir sind sofort die Lions und die Commanders in den Kopf gesprungen. Weiß nicht, wie es dir geht.
Mhm. Ja, Teams hatte ich nicht direkt im Kopf, aber mir ging es schon ähnlich. Ja, also mir war schon einer, den man definitiv gebrauchen kann. Und die zwei Teams, vor allen Dingen die Lions, das erinnert mich auch immer so an Josh Uche. Ein bisschen andere Position, Linebacker, aber der dann eben auch immer Starter war bei den Patriots. Eigentlich der, in Anführungsstrichen, bei dem Roster, bei den Patriots, der Star, ist dann halt schon den Chiefs, um eben ja so zweite Geige zu spielen. Also ja, dementsprechend
zu sein im Super Bowl.
Ja gut, natürlich, das gehört dann auch dazu. Mei.
Ja, aber auch bei dem zum Beispiel wird spannend, wo der dann landet, weil der ja durchaus Talent hat. Aber da siehst du mal, wie ja fluid das Ganze ist in der NFL. So ein Rankins hat ja jetzt keinen kleinen Namen, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber ich glaube, so in der zweiten Reihe, wenn Verletzungen sind, wie es bei den Lions war, wenn du den nachschießen kannst für wenig Geld, das er halt dann kostet, also hoffentlich aus ihrer Sicht kostet, oder die Commanders, je nachdem, was da passiert, warum nicht?
Ja.
Für einen Contender kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen.
Definitiv. Ein anderer Name, der jetzt auf den Markt kommt, das ist Juan Thornhill, der jetzt Ex-Safety von den Cleveland Browns, der hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt. Sie sparen sich damit 7 Millionen Cap-Space. Den haben sie jetzt auch entlassen. Der kam damals vor 2 Jahren von den Chiefs. Man hat, glaube ich, insgesamt ein bisschen mehr von ihm erhofft, hat natürlich trotzdem einige Spiele gemacht. Ich glaube, immer so 10 bis 13 Spiele pro Saison in der Secondary der Browns. Da sind sie aber eigentlich ganz gut aufgestellt. Deswegen hat er jetzt nicht so krass dauerhaft konstant überzeugen können. Auch eher einer, was für die zweite Reihe. Bin gespannt, wo der dann hingehen wird. Weil als er damals von den Chiefs gegangen ist zu den Browns, war das schon noch ein größerer Name, als er vielleicht jetzt nach seiner Browns-Zeit ist.
Ja, muss ich ehrlicherweise sagen. Halt auch Verletzungen. Ja. Das wird dann die Frage sein. Als Starter wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen, aber ja, für wenig Geld in der Hinterhand zu haben, kannst du es wahrscheinlich schon machen. Ist halt die Frage, was der Spieler will und welches Team dir das dann gibt. Das ist natürlich immer die wichtige Frage. Können wir, glaube ich, ganz schnell machen bei den Chicago Bears. Die sparen sich nämlich fast 11 Millionen Cap-Space, indem sie Gerald Everett, den Titan, entlassen haben und den D-Liner DeMarcus Walker. Gerade Everett, muss ich zugeben, war enttäuschend. Hatte ich viel mehr erhofft, insgesamt von der Offense natürlich. Dementsprechend zwei Cuts, die man ja relativ schnell abhandeln kann. Nachvollziehbar, Geld sparen.
Ja, definitiv. Aber einer, der bleiben darf, zumindest mal bei seinem Team, das ist von den Los Angeles Chargers der Cornerback Elijah Molden. Der hat seinen Vertrag jetzt verlängert um 3 Jahre für knapp 19 Millionen. 13,5 sind garantiert. Hatte 3 Interceptions in diesem Jahr, ist ja 26 Jahre, also in dem besten Alter sozusagen. Und hat er das erste Jahr bei den Chargers gespielt, also dass er verlängert werden muss, war klar. Kam ja von den Titans vorher. Und ist, glaube ich, ein ganz solider Vertrag, der keinem wirklich wehtut, sondern die auch ein bisschen Qualität sichern. Ja.
Ich glaube auch für gutes Geld für beide Seiten. Bei den Chargers hat man dieses Jahr gesehen, was möglich ist mit dieser Defensive. Ja. Der hat den Career-Year mit seinen 3 Interceptions, du hast gesagt, davor in den 3 Jahren für die Titans waren es 2 Interceptions. Ja, ich glaube, das ist für beide nochmal ein guter Deal to prove. Wie du
definitiv
sagst, können, glaube ich, beide Seiten zufrieden sein. Und dann die Buffalo Bills haben mit ihrem Slot-Receiver Khalil Shakir verlängert, neuer Vertrag für 4 Jahre, 60,2 Millionen, das sind 32 Millionen garantiert. Der hatte wirklich ein starkes Karrierejahr, war eigentlich der Nummer-1-Receiver von Josh Allen. 76 Receptions, über 800 Receiving Yards, 4 Touchdowns, was vielleicht am wichtigsten ist, die zweitmeisten Yards after Catch nach Jamar Chase. Also, der hatte ein richtig gutes Jahr und ich darf wieder auf dem Nähkästchen plaudern. Du hast mir gestern noch geschrieben, guter Deal oder schlechter Deal? Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, da sind wir ausnahmsweise mal sehr konträr unterwegs.
Ja, was heißt sehr konträr? Ich bin bei Wide Receivern da immer vorsichtig, wenn das dann so eine Zahlen sind. 4 Jahre für 60 ist über die Dauer, finde ich, okay. Aber rein diese 60 Millionen und 32 davon garantiert, finde ich, für einen Wide Receiver, der jetzt ein Jahr lang bei diesem Team wirklich gut performt hat, schwierig. Mein Beispiel ist immer Christian Kirk, der hat noch mehr Geld bekommen damals. Das ist immer, finde ich, auch ein bisschen viel zu viel bekommen, wenn sie ein Jahr gut funktioniert haben. Mein Gedankengang dahinter ist, Khalil Shakir und diese Buffalo Bills Offense hat uns ja alle überrascht, dass sie sehr gut waren. Auch Shakir, ich habe es gesagt, immer diese Wide Receiver Screens und Abfahrt, First Down und er läuft und läuft und läuft, ab und an tiefe Dinger, alles cool, hat einen richtig guten Job gemacht dieses Jahr. Und dass der dann einen Markt hat in dem Sinne, ist auch klar. Aber da ist es immer so bei mir intern in mir drin, dieses Ding nach einem Jahr dann so bezahlt zu werden. Du sagst natürlich vollkommen zu Recht
über den Long-Term.
Ja,
ich finde es einen irren Schnapper. Also der war ja viel höher auch projected, zwischen 70, vielleicht sogar an die 80 Millionen für 4 Jahre. Ich finde es von den Bills, das ist jetzt schon, ohne dass es viele Deals gab, könnte das der Deal der Offseason sein. Ich finde es einen absoluten Schnapper mit einem, also Jahresschnitt von 15 Millionen, da bist du genau in so einer Range. Du hast den Namen schon gesagt, lustigerweise. Christian Kirk, Jerry Jeudy. Da würde ich mich immer für Khalil Shakir entscheiden. Weil ich fand
vor zwei
Jahren schon mal mit guten Ansätzen. Die ist natürlich ein Durchbruch, klar, ob er das wieder macht. Aber ich sehe jetzt nicht, warum er schlechter werden sollte, ehrlich gesagt. Kommt natürlich darauf an, was die Bills insgesamt in der Offensive machen. Mhm. Aber ich finde es mir 15 Millionen, ich finde es einen absoluten Schnapper. Ich finde es wieder Masterclass von den Bills, was sie da gemacht haben.
Ja, aber mein Thema ist halt mit dieser Garantie. Das ist ja oft so, aber bei den, ja. 15 Millionen, wie gesagt, klar, über 4 Jahre ist soweit okay, aber diese Garantie ist dann, weil wer garantiert mir, ne? Aber egal.
Aber dann kannst du ja eigentlich, dürftest Punkt, 2 Dollar garantiertes Geld machen, weil ja, natürlich jeder sich morgen verletzen kann, gerade in der Sportart. Ja. Aber ich finde es wirklich, liebe Bills, straft mich nicht gleich wieder Lügen, aber ich finde es einen irre geilen Deal, muss ich sagen. Musste ja gestern echt checken, als ich es angeschaut habe, ob die Zahl stimmt.
Ja, ich verstehe dich. Und nachdem du auch diese beiden Namen jetzt gesagt hast gerade, verstehe ich das auch. Da bin ich auch deiner Meinung, würde ich mich immer für Shakir entscheiden. Und er ist ja auch nicht in dieser Riege, wo wir dann von 100 Millionen hier St. Browns und so, wie sie alle heißen, sprechen. Deswegen,
das wäre dann wieder übertrieben gewesen.
Das wäre zu viel, ja. Genau, definitiv. Einer, der auch auf dieser Position schon sehr, sehr viel Geld verdient hat, tatsächlich, in den letzten Jahren, das ist Tyreek Hill von den Miami Dolphins, der jetzt sich einer OP unterziehen musste am Handgelenk. Ich glaube, da geht es um Bänder, die ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden sind, auch mit Flüssigkeit. Das ist das, was sie preisgegeben haben. Laut Mike McDaniel, dem Head Coach, wird er dann tatsächlich große Teile der Offseason fehlen. Spannend, denn es gibt ja immer wieder Gerüchte mit Tyreek Hill, will er denn überhaupt in Miami bleiben? Also das ist jetzt ein interessantes Szenario.
Mit dieser Verletzung. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember sind 9 Monate bei Tyreek Hill. Wenn er jetzt zu viel Zeit hat in der Offseason.
Oh Gott.
Was haben wir sonst noch bei den Dolphins?
Ja, sonst noch haben wir Left Tackle Terron Armstead wird seinen Vertrag umstrukturieren. Das wären ja aktuell 28,5 Millionen, die er kriegen würde. Er hat sich bereit erklärt, das umzustrukturieren. Das ist immer, wie ich ihn nenne, der Dirk Nowitzki-Move. Zu sagen, ihr könnt mir gerne das Minimum bezahlen oder auch irgendwie ein bisschen knapp darüber. Also der wird wirklich für Umme fast spielen, für das Niedrigste, was man für die Position bekommen kann. Liegt daran, weil er sagt, er hat ja nicht mehr lange in dieser NFL. Und dann sollen sie das Geld in Verstärkungen stecken und vielleicht dementsprechend mal irgendwann wirklich diesen großen Wurf mit den Dolphins erreichen. Heißt, er will auf jeden Fall auch in Miami bleiben.
Jo, dann schauen wir mal. Dolphins werden sehr spannend in der Offseason sein. Bin ich echt gespannt, was da passiert. Auch mit Tyreek Hill gibt es ein paar mehr Fragezeichen, glaube ich, in Florida. Und dann noch, ja, schon eine traurige Nachricht eigentlich, aber eine, die man so ein bisschen irgendwann mal erwarten konnte. Der O-Liner, der Dallas Cowboys, Zach Martin, beendet jetzt seine Karriere nach 11 NFL-Jahren. Ist jetzt Schluss. Der war 9-mal Pro Bowler, 7-mal First Team All Pro. Das ist eingestellter Rekord von einem Guard. War ja jahrelang einer der besten Right Guards überhaupt in der NFL, aber eben zuletzt doch viel verletzt gewesen in den letzten 2 Jahren. Was hat er gehabt? Dieses Jahr zum Beispiel eine Knöchel-OP, wo er dann Spiele verpasst hat. Leistungstechnisch hast du gemerkt, ist er auch so ein bisschen abgefallen in diesen letzten 2 Jahren, wo er eben viel verletzt war, hat er 9-6 zugelassen. Davor in 9 Jahren. 11-6.
Ja, krass. Also,
das war einer der besten überhaupt. Du hast gemerkt, A, das Alter, B, Verletzungen, C, vielleicht auch dann einfach, ich will es gar nicht so sagen, die Lust, aber ich glaube, wenn du immer verletzt bist oder Verletzungen mitschleppst, das macht auch am Morgen keinen Spaß, mit der Positionsgruppe da aufzustehen.
Absolut.
Ich kann es verstehen, ich finde es schade, kann es aber verstehen, da werden wir aber einen zukünftigen Hall of Famer haben.
Ja, definitiv. Und wie du sagst, wenn einem immer ständig alles wehtut, dann hat man einfach keine Lust mehr. Das ist absolut... absolut berechtigt. Dann lass uns rübergehen zu ein paar News aus dem Combine.
Das können wir machen. Und zwar, wenn wir gleich eben mit Kasim Edebali sprechen wollen, auch mit Mark Nsocha. Wir gehen jetzt nicht alles durch, aber was schon mal klar ist, Shedeur Sanders, der Quarterback, einer der 2 besten Quarterbacks, Fragezeichen, der wird beim Combine keine Bälle werfen. Den werden wir da auf jeden Fall nicht sehen. Mhm. Der will sich auf diese Interviews fokussieren, wird dann auch gleich noch Thema sein. Die Scouts können ihn dann bei seinem Pro Day bei Colorado anschauen, wenn sie dann noch was sehen wollen.
Genau, genau. Gleiches gilt für den Running Back, für Ashton Chanty, der nur Medizinchecks machen wird.
Wie? Ashton Chanty, glaube ich, wird er
ausgesprochen. Chanty sogar?
Ach ja, siehst du. Glaube ich.
Ja, da muss ich mir das noch alles, das muss ich mir noch mal, ihr kennt das ja. Der wird nur Medizinchecks machen und auch Teaminterviews, also auch keine Workouts machen. Running Back Klasse eh sehr, sehr spannend. Und ja, ob das irgendwelche Vor- und Nachteile hat, wie gesagt, das erfahren wir ja gleich auch noch von Kasim und von Marc.
Und auf den hatte ich mich eigentlich gefreut, weil ich jetzt so ein bisschen angefangen habe, mir Videos anzuschauen. Abdul Carter, Edge, ja. Das ist ein potenzieller Nummer-1-Pick. Da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Der wird auch keine Workouts machen, weil der noch nicht komplett fit ist nach einer Schulterverletzung. Der ist extrem spannend, was man da schon sehen konnte. Also wenn es, glaube ich, wahrscheinlich den besten Spieler gibt in dem Draft, das könnte der unter Umständen sein. Spannend. Leider sehen wir ihn dann da noch nicht. Auch der wird dann quasi bei den Interviews halt da sein.
Genau, der macht dann auch am Pro Day Ende März auf sich aufmerksam, wenn er dann wieder fit ist.
Penn State geht's dann da hoffentlich zur Sache für ihn.
Korrekt. Dann ein weiterer, sehr wahrscheinlicher First-Round-Pick, muss man mal abwarten. Das ist auf der Tight-End-Position Elijah Arroyo von Miami. Der wird wegen einer Knieverletzung auch nicht am Combine sportlich teilnehmen können. Der wird auch nur das Ganze drumherum mitmachen. Vielleicht interessant, Christoph, Combine diese Woche ist, wir nehmen ja immer mittwochs auf, also am Mittwoch, am heutigen Tage sozusagen, für euch jetzt gestern, die Kicker und die Panther im Fokus, Donnerstag Defensive Line und Linebacker, Freitag Defensive Backs, also Cornerbacks und Safeties und die Tight Ends, am Samstag Quarterback, Wide Receiver, Running Backs und am Sonntag dann die Offensive Line, die sich sportlich und mit den Teams auch in Interviews unterhalten werden dort in Indianapolis.
Und ich gehe mal davon aus, das wird beim Network wieder alles zu sehen sein, beim NFL Network. Ja. Da kann man reinschauen, wenn ihr da ein paar Talente schon sehen wollt. Feel free to watch. Wir werden das jetzt auch so ein bisschen intensivieren, was da jetzt an großen Talenten mit dabei ist. Und ein paar Sachen, Berichte schon mal durchgelesen, aber es gilt jetzt, glaube ich, nicht als die allerbeste Draft-Klasse. Und trotzdem sind natürlich immer wieder spannende Spieler mit dabei. Gerade die Quarterback-Position, da ist jetzt 2 Jahre eigentlich wirklich hohe Qualität. Und dieses Jahr brauchst du eigentlich aus mehreren Teams-Sicht einen Quarterback. Aber so viel gibt's gar nicht. Und sind die, die so hoch gerankt werden, auch wirklich gut genug? Also, das wird tatsächlich sehr, sehr spannend. Das wird dann in den nächsten Wochen auch nochmal vorm Draft-Thema sein. Dann wollen wir jetzt mit Marken Socha und dann jetzt wirklich mit Kasim Edebali sprechen. Beide, die in der NFL gespielt haben. Beide, die den Combine mitgemacht haben. Kasim Edebali 2014, Marken Socha 2015. Und bei Kasim soll der Fokus ein bisschen drauf sein, wie denn das alles so, ja, sportlich abläuft.
So, dann wollen wir also über den NFL Combine sprechen und wir kümmern uns natürlich erstmal um diese sportlichen Dinge, denn da ist einiges immer abzuarbeiten und ich freue mich sehr, dass er mit am Start ist, die Vollmaschine, wie er sich selbst nennt, auch berechtigterweise. Kasim Edebali, ehemaliger NFL-Spieler und, bevor du was sagst, Kasim, dein Combine-Results wie folgt: ein in Deutschland geborener, hochmotorisch und leistungsorientiert veranlagter Pass-Rusher, der 4-3 oder 3-4 Linebacker auch spielen kann, ist kein geborener, körperlich begabter Jäger, aber seine Football-Intelligenz, seine Wettbewerbsfähigkeit und sein Einsatz geben ihm eine Chance.
Hat es ChatGPT übersetzt oder du selber?
Das habe ich selber fast übersetzt. In diesem Sinne, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Aber es ist ja ganz spannend. Du warst 2014 im Combine mit dabei, warst Boston College, hast da gespielt. Das würde mich tatsächlich als erstes schon mal interessieren. Wie bist denn du da zum Combine gekommen? Das ist immer eine bestimmte Gruppe an Leuten. Warum wurdest du damals eingeladen? Weißt du es noch?
Natürlich. Also erstmal ein kurzes Shoutout ans Krafthaus in Schenefeld. Mein Gym, wo ich gerade bin, ganz spontan aus dem Gym kurz gemacht. Aber muss ich ganz kurz einen Plug machen. Aber es ist ganz einfach. Am Ende des Tages oder am Ende des Jahres werden die besten Spieler der College-Saison sozusagen zum Combine eingeladen. Und ich hatte in meiner letzten Saison beim Boston College 9,5 Sacks. Ich glaube, in Mitte der Saison war ich, glaube ich, sogar Top 5 in Sacks in ganz College Football in Amerika. Das heißt, ich war dann I was on the map. Okay, also die Scouts hatten mich dann auf dem Radar. Hab dann die Saison relativ gut mit 9,5 Sacks in der ACC abgeschlossen. Und das war dann genug, wo dann die Scouts dann auch gesagt haben, lad den mal ein, da wollen wir ein bisschen mehr von sehen.
Weil, Flo, du darfst gleich machen. Ich sehe schon, du hast eine Frage, logischerweise. Hast du deine Ergebnisse vom Combine nach parat? Sind das so Sachen, die man parat hat?
Ich glaube, die hat man immer im Kopf. So, ich glaube, ich weiß ganz genau, was ich alles gelaufen bin.
Okay, sollen wir schnell, ich mache irgendeins raus. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Was war dein 40-Yard-Dash?
Offiziell 4,76.
Was okay, heißt hier? Bei mir steht es 4,79, das ist dann inoffiziell. Dann ist es richtig, die Antwort.
Ja, müssen wir mal gucken.
Ja, es ist spannend. Deswegen hatte ich das auch vorhin mitgegeben, weil das war tatsächlich natürlich auf den kompletten Combine dann gemünzt. Bist du mit deiner Bewertung, bevor wir da vielleicht auch in die Tiefe gehen, auch für unsere Zuhörer und Zuseher, was es denn beim Combine alles gibt, mit deiner Bewertung soweit zufrieden, was ich auch vorhin vorgelesen habe, mit den einzelnen Dingen, die du da auf dem Platz sportlicher Natur geleistet hast?
Ich glaube, es ist absolut akkurat, weil am Ende des Tages, ich bin nicht der Athletischste auf meiner Position. Ich bin 1,89 und wog um die 110, 111 Kilo damals. Und der Durchschnitts-Defensive End guckt ja ein, Clowney war meine Klasse, okay? Mhm. Clowney ist nochmal 6 Zentimeter größer, wiegt nochmal 8 Kilo mehr und läuft eine 4,5. Das heißt einfach körperlich war da einfach ein Defizit, wo man, das ist wie beim Boxen. Du guckst dir 2 Boxer an und sagst so, Der zerstört ihn. Aber wie gesagt, beim Football gehört mehr dazu als nur physisch begabte Sachen. Football, IQ, Instinkt, all diese Sachen sind auch Variablen, die dazugehören. Und ich glaube, beim Combine werden alle Variablen zur Seite gepackt und du konzentrierst dich nur auf die physischen erstmal. So, stell eine Autoshow vor, wo die sagen, ey, ich will mal sehen, wer hat die meisten PS, etc., was sieht am besten aus? Und dann guckst du ins Detail von den besten Autos. Jetzt guckst du dir noch das Kleingedruckte an.
Aber also wie krass ist denn das, wenn du sagst, du warst nicht einer der allerbesten Athleten, dein Spitzname kommt ja nicht von ungefähr. Also ich habe nochmal nachgeschaut, bei dir war auch ein Aaron Donald mit dabei. Du hast gesagt, Jadeveon Clowney, ein DeMarcus Lawrence. Also was sind das dann für athletische Typen?
Es ist absurd. Ich meine, guck mal, ich habe das erste Mal Bankdrücken gemacht, hier im Krafthaus sogar. Und da war ich, glaube mit ich bin gerade 16 geworden und habe 45 Kilo, 50 Kilo Bankdrücken gemacht, okay? Ich sag dir, die Jungs, ein Aaron Donald hat mit 16 Jahren die 100 schon ein paar Mal rausgedrückt. Das heißt, einfach vom Krafttraining, von der Förderung, die sind so früh schon voraus. Und das sind einfach Übermenschen. Ich war ja mit Björn das Jahr davor beim Combine, oder nicht beim Combine, beim Draft. Und da sind so Extras aus einem super, Superheldenfilm rumgelaufen, wo du echt dachtest, so, was sind das für Leute?
Ja, okay, das glaube ich natürlich gerne. Aber das bringt mich zu einer Frage, auch weil du gerade gesagt hast, du hast ja rein statistisch und so auch mit Boston ein sehr, sehr gutes College ja gespielt dann damals 2014. Dann kam diese Einladung, die du natürlich auch angenommen hast, warum auch nicht. Und du sagst jetzt gerade, du mit den Erfahrungen, die du ja schon im College gemacht hast, auch vorher, wenn du da das alles dir angeschaut hast, mit dieser harten Klasse, in der du dann ja auch am Ende des Tages warst, hast du dann dich anders verhalten beziehungsweise extra auf diesen Combine nochmal anders vorbereitet als in deiner alltäglichen Trainingsarbeit im Vergleich zum College, also zur normalen Trainingswoche?
Also es ist ein gewisses Prozedere, was passiert nachdem das College oder nachdem du fertig bist mit dem College. Ich weiß noch, ich habe damals habe ich meinen Trainer gefragt, ich sage, hey, soll ich meinen Master machen am College oder soll ich mich auf die NFL vorbereiten, weil Wenn du fürs Combine trainierst, dann gehst du immer zu verschiedenen Trainingsfacilities in ganz Amerika, die dich darauf vorbereiten. Mein Coach hat zu mir gesagt, mein Master kannst du immer noch mal machen. Also bereite dich aufs Combine vor. Und dann bin ich nach Atlanta geflogen und habe mich da in einer Facility mit Chip Smith vorbereitet. Und ich sag mal, Exos ist auch eine Facility, die haben jedes Jahr, glaube ich, über 20 First-Round-Draft-Picks. Aber da musst du auch schön so 20.000 zahlen für die Vorbereitung. Mhm. Aber wie gesagt, du hast dann halt deinen Agenten, wählst du aus, nachdem deine College-Karriere zu Ende ist, dann hast du deinen Agenten und es gibt Agenten, die sagen, ey, ich bezahle dir das zuerst, dann bezahlst du mich zurück. Es gibt Agenten, die sagen, ey, ich investiere in dich, wenn du es nicht schaffst, du schuldest mir nichts. Also da gibt es verschiedene Prozedere. Mein Agent hat damit zu mir gesagt, Kasim, ich bezahle hier deine ganze Vorbereitung, 10.000, 15.000 und du musst mir nichts bezahlen, aber dann, er kriegt 3% von meinem ersten NFL-Vertrag. Das heißt, meine beste Interesse ist dann auch seine beste Interesse. Und dann bist du in so einer Facility ich war mit Clemson-Jungs, mit Duke, hast du das ganze Amerika, hast du ein paar Jungs und gibst einfach Vollgas. Und da siehst du auch schon so ein paar Leute, so wir hatten einen, der war ein bisschen cork, die hat gesagt, ey, ich bin First-Round-Draft-Pick, ist dann zweite Runde gedraftet worden, aber du siehst halt so Leute wirklich, wie ernst sie das nehmen und es gibt ein paar, die machen ein bisschen Larifari, aber es gibt auch Leute, die wollen einfach nur ihren Stock verbessern und sich darauf verbessern. Und natürlich, du hast dann auch noch East-West Shrine Bowl, Senior Bowl, also die ganzen All-Star-Games, die davor passieren. Also wirklich die Sekunde, wo deine College-Karriere zu Ende ist, ist All-Star-Game, Combine-Vorbereitung, Combine, Draft, OTAs. Das ist ein ganz schnelles Jahr.
Weil was ja schon spannend ist, ich habe nochmal nachgeschaut, eure College-Saison müsste damals zu Ende Dezember zu Ende gewesen sein. Im Februar war der Combine, also sind ja eigentlich eineinhalb, zwei Monate Pause. Klar, trainierst du doch mit anderen, aber du bist ja jetzt nicht in einem normalen Training, oder? Also wie darf man sich das vorstellen als Laie?
Also es ist wirklich, also okay, also mein letztes Spiel war, wie hieß der? Ich war in Shreveport, habe ich in irgendeinem Bowl-Game gespielt gegen Arizona, habe einen Klatsch bekommen. Dann habe ich, glaube ich, zwei, drei Tage Pause gehabt, dann ging es nach Atlanta und dann ging es schon los mit der Vorbereitung. Du bereitest dich nicht auf Football vor. Das sind so die Mini-Olympischen Spiele. Du bereitest dich darauf vor, die schnellsten 40 Yards laufen zu können, so oft wie möglich die 100 Kilo zu drücken. So, das hat absolut mir kann egal sein, wie oft ich die 100 Kilo drücke. Und nach diesem Combine habe ich nie wieder so trainiert, wie ich zu dieser Zeit trainiert habe. Aber da geht es einfach nur darum, du musst so explosiv wie möglich sein, technisch gut wie möglich, du musst hochspringen, viel Gewicht so oft wie möglich stemmen, weil als Footballspieler, du brauchst nie wieder über 20, über 15 Wiederholungen machen. Und dann wirst du einfach für diese 4 bis 6 Wochen darauf gedrillt, Combine ready zu sein.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil das ist ja auch das, was man alles machen muss. Du hast den 40-Yard-Dash angesprochen, der natürlich immer auch medial sehr, sehr groß im Fokus steht. Das Benchpress genauso, vor allen Dingen bei den Amerikanern, wenn Aaron Donald schon mit 10 Jahren oder was du vorhin gesagt hast, schon dafür trainiert. Was mich interessieren würde, weil in deiner Bewertung steht es ja auch dann drin, gute Hände, aber manchmal auch overpowered im Tackling. Das heißt, was ich jetzt zwischen den Zeilen raushöre, du trainierst ja natürlich, um dort in diesem Mini-Olympischen Spielen des Combines wirklich gute Zahlen hinzulegen. Aber ist das etwas, was dich eigentlich jetzt mal auf ganz hohem Niveau vielleicht im Football-Bereich ein Stück weit manchmal zurückwirft, weil du eben overpowerst? Also du trainierst ja Dinge, die du vielleicht gar nicht mehr brauchst.
Ja, guck mal, ich glaube, was die meinen ist, dass ich entweder overpowered werde oder dass ich zu viel Power reinbringen, aber ich war nie so stark. Also, sagen wir mal, Tape don't lie. Du guckst dir das Game Tape an und das ist im Prinzip alles, was zählt, okay? Aber natürlich, du kannst dann ein paar Defizite, die dann im professionellen Football, die du daraus sehen kannst. Deswegen ist es so wichtig, ein gutes Scouting-Department haben, weil glaub mir, alle 32 Teams haben alle dich unter die Lupe genommen und wissen, ob dein rechter Zeh juckt, wenn du deinen Schuh anmachst und nicht. Also die wissen wirklich alles. ja, und in meinem Fall war es einfach, wenn du dir mein Game Tape anguckst, ich war nie stark. Ich hatte Probleme, die Edge zu halten. Und das sind so alles so kleine Sachen, die ich später auch in meiner NFL-Karriere gelernt habe. Und bei mir war es einfach wichtig, ich musste immer die beste Technik haben. Mhm. Weil wenn du kleiner bist und schwächer bist und nicht so schnell bist, dann musst du technisch on point sein, um mit Leuten, die 2 Meter groß und 140 Kilo wiegen, mitzuhalten.
Aber ist es beim Combine dann überhaupt wichtig, die Technik? Weil da geht es ja wirklich um die Power und vielleicht, wenn wir noch diese Shuttle-Läufe haben, wo du dann die Richtungen änderst, um Agilität. Mhm. Aber um Technik geht es ja nicht so richtig beim Combine, ne?
Du machst kaum Technik. Du machst ein paar Back-Drills, aber da wollen die einfach sehen, wie deine Körperbeherrschung ist. Also ob du, es gibt auch Leute, die sehen aus wie ein Roboter und du willst halt breite Jungs haben, die geschmeidig sind. Und dann so kannst du auch noch ein bisschen gucken, aber du hast auch viele psychologische Tests. Die ersten 2 Tage sind alles nur, wie viel ist 3 Kubikmeter in, weißt du, solche Sachen. Und die lutschen dich wirklich aus, mental, für 2 Tage. Du hast Interviews, offizielle und inoffizielle Interviews. Und deswegen siehst du auch, dass viele Jungs Performance so schlecht am 3. Tag ist, weil du für 2 Tage unter Strom, unter Stress gesetzt wurdest. Und am 3. Tag, wenn du alles läufst, da musst du abliefern. Und das ist dann auch wieder so ein kleiner Mikrokosmos von was in der NFL passiert. Weil da wirst du auch auf Strom sein. Und wer kann das handeln und wer nicht?
Sollen wir vielleicht mal ganz kurz, weil es schon ein bisschen gefallen ist, vielleicht die Leute, die es nicht so verfolgt haben, nicht so genau wissen, einfach schnell die Kategorien durchgehen. Also 40 Yard Dash ist, glaube ich, dann relativ klar. Ja. Über 40 Yards eben die schnellste Zeit. Ist natürlich für einen D-Liner, der ein bisschen mehr Gewicht oder Muskelmasse mitschleppen muss als ein Xavier Worthy letztes Jahr beispielsweise. Wir haben den 10 Yard Split. Was ist das?
Das wird gemessen von den 40 Yard Dash, wie schnell du die 10 warst. Das heißt, deine Beschleunigung. Wie schnell dein 20 Yard Split
ist. Deine ersten Schritte quasi.
Genau. Das heißt, das ist schon eine Tendenz, weißt du. Ich hatte zum Beispiel einen relativ langsamen 10-Yard. Das Problem war, ich habe 2 Krämpfe gehabt, war nervös und hatte dann auch 2 Fehlstart und bin dann einfach losgelaufen. Aber wie gesagt, halt, wir wollen natürlich deinen Antritt wissen, dein 40-Yard, wie weit du springst, wie hoch du springst.
Genau, es gibt den Vertical Jump dann, das kennt man vielleicht, wenn einer mal bei der NFL Experience oder sowas war, konnte man, glaube ich, in München, Frankfurt auch so ein bisschen ausprobieren quasi.
Hat Christoph Ohrmann gemacht,
sage ich. Ja, war ein neuer Rekord unter Larrys. Genau, wie hoch du eben springen kannst, wo du die Hände eben aus oder die Fingerspitzen eigentlich so weit wie möglich noch hochbringen willst, ist, glaube ich, auch relativ klar. Broad Jump, Kolgemis, müsste Weitsprung eigentlich im Deutschen mehr oder weniger sein, oder?
Ja, Weitsprung, ja.
Ist aus dem Stand auch, aber, ne?
Aus dem Stand,
genau. Guter Punkt, ja. Nicht wie wir es kennen aus den Bundesjugendspielen, sondern aus dem Stand, guter Punkt. Der 3-Cone-Drill gibt's noch.
Ja, du hast einen L-Drill und du hast einen 3-Cone, also es gibt einen, da bist du in der Mitte und du läufst 5 Meter nach rechts, 10 Meter nach links und wieder 5 Meter nach rechts. Da solltest du, ich sag mal, wenn du schnell bist, zwischen 3,8 und 4,2 solltest du laufen. Und da hast du einen L-Cone-Drill, wo du sozusagen 5 Yards nach vorne, 5 Yards zurück, 5 Yards ein kleines L läufst, so ein kleine 8, eine kleine 8, und dann läufst du zurück. Das ist meistens unter 7 Sekunden solltest du das laufen.
Ich glaube, gesehen hat das jeder schon mal irgendwie, aber dachte sich wahrscheinlich, was ist das? Aber gesehen hat
Ja,
man es
genau.
irgendwie alle schon mal auf irgendwelchen Videos oder sowas.
Aber es ist so, die unnötigsten Sachen, du musst es machen, jeder macht's, keiner, it is what it is.
Jetzt habe ich noch bei mir stehen den 20-Yard-Shuttle.
Ich glaube, der 20-Yard-Shuttle ist, ich glaube, der war 15 und 15 Yards zurück. Aber 20-Yard-Shuttle ist 5 nach rechts, 10 nach links und 5 zurück. Das ist
Okay,
20.
das.
Und da hast du 60-Yard-Shuttle. Ich glaube, der ist 5, 10, 15. I don't know. Ich
Ja,
bin
ist
kein
auch ist
Mathematiker.
nicht so genau ist. Und Benchpress ist, glaube ich, dann relativ klar. Das kennt man, glaube ich, aus dem Fitnessstudio eben was hochstemmen quasi. Das sind also die Übungen, die ihr machen müsst und musstet jetzt die Leute machen müssen. Hattest du eine Übung, die dir am besten gefallen hat, wo du wusstest, ah, da bin ich eh der, was heißt der Beste, aber da bin ich richtig gut.
Vertical Hochsprung
Ich hätte es
war
mir fast gedacht.
ist mein Bestes, besonders zu der Zeit, ich sag mal, wo heutzutage sind viel mehr Athleten dabei. Aber ich glaube, ich war Top 10, Top 7 beim Vertical. Ich hatte 34,5, glaube ich, beim
Korrekt, ja.
Combine.
Richtig?
Also, damit bist du schon gut dabei. Das ist auch wichtig, deine Explosivität zeigst du damit. Ansonsten beim Bench ist es nicht gut gewesen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie mehr als 15 Wiederholungen Benchpress geschafft mit 100 Kilo. Und ich habe dann 19 geschafft, komplett voller Adrenalin. Und da war ich immer noch im unteren Viertel, also wirklich, ich war, glaube ich, einer der 5 schlechtesten von den ganzen D-Linern, wenn es um Benchpress geht. Aber wie gesagt, es gab auch noch Cassius Marsh, glaube ich. Der hat, glaube ich, weniger als ich gemacht. Ich glaube, der hat 17 gemacht. Und der war ein sehr guter Defensive End für 8, 9 Jahre in der NFL. Also, wie gesagt, die Correlation ist nicht da wirklich, wenn du das betrachtest.
Wir können all deinem schon mal sagen, alle Zahlen, die er aufgesagt hat, die stimmen. Er weiß seine Zahlen wirklich
Bisher,
nur vom
ja.
Combine. Respekt.
Bisher schon, ja.
Ich hab letztens auch mal ausprobiert. Ich wollte gucken, mein Vertical war besser, aber vor einem Jahr. Und mein Benchpress, ich habe aus Spaß einfach mal 100 Kilo drauf gemacht und ich habe 19, wären mehr drin gewesen, aber
Okay.
ich bin definitiv, ich glaube, explosiver und stärker als ich vor 10 Jahren.
Ja, das ist aber etwas, was mich tatsächlich noch interessiert, weil wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten. Vielleicht an der Stelle für alle, die uns auch sehen können, kannst du wieder ein Stück nach dein Rechts rücken, weil du bist ja immer sehr agil mit dabei. Da sehen wir auch, woher das kommt aus dem Combine. Weil Benchpress, das ist etwas, ich erinnere mich da an einen Nick Chubb, der nach Verletzung zurückgekommen ist und da die Dinger, ein Marshawn Lynch mit einer Kette noch um den Nacken und so. Und auch beim Combine wird das immer so krass gefeiert. Wie siehst du diese Übung? Wir haben ja das schon ein bisschen besprochen, footballspezifisch, ja oder nein, das ist, glaube ich, allen klar. Und hast du dich jetzt da wirklich auf einzelne Übungen, gerade beim Bankdrücken zum Beispiel, intensiver darauf vorbereitet? Weil du hast es vorhin erzählt, du bereitest dich auf diese Sachen in Atlanta vor, aber Bankdrücken kannst du ja überall machen. Hast du da nochmal extra Schichten geliefert und wie gefährlich ist es, wenn du dich ja dann müde trainierst?
Nein, also das ist wirklich ein richtiges Programm drin, wie du deine Reps so gut wie möglich hochbekommst. Natürlich, deine Technik muss on point sein. Du musst verstehen, wie du deinen Rücken anspannst. Du willst deinen Rücken stärken. Je stärker dein Rücken ist, das wird dir helfen. Du willst stabil sein. Verschiedene Rep-Schemes. Du hast Chains, Overtraining. Also ein paar verschiedene Trainingsphilosophien, die du da rein integrierst, einfach um dich so hoch zu bekommen. Weil das Ziel ist ja jetzt nicht zum Beispiel, ich sag mal, Bodybuilding, wo wir jetzt Muskelhypertrophie haben wollen. Und wir sind jetzt in Wiederholung 8 bis 12, Time under Tension, 3 Sekunden kontrolliert und hoch. Das ist egal. Du machst ja einfach nur bap,
Ja,
bap, bap.
das ist ja
Und das ist nicht schlecht.
feuerfrei.
Wenn ich mir das heute angucke, da reißen meine Schulter-Eckgelenke schon wieder, und mein Labrum. Da geht es einfach nur darum, wie kannst du technisch lange durchhalten, so oft wie möglich. Das ist alles, was die sehen wollen.
Ich hätte noch eine letzte Frage, also von meiner Seite. Wie bist du damals aus dem Combine rausgegangen? Warst du zufrieden? Wusstest du, ah, gibt mir eine ganz gute Chance für die NFL oder, oh, das war nix, das hat mir nichts gebracht. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, doch ganz positiv dann. Aber ist ja wie an einer Schulprüfung, wenn man rausgeht oder sowas.
100, 100, du musst dir vorstellen, ich weiß noch, am Tag, als wir gewogen wurden, da bist du nur in Unterhose, du gehst auf eine Bühne und hast du alle 32 Scouts um diese Bühne herum.
Wie eine Fleischschau.
Kannst du mit der Bali Boston College, gehst auf die Waage, 254 Pfund, 54 Pfund wog ich, glaube ich. Und dann schreiben sich erstmal alle auf. Und dann gehst du in den nächsten Raum rein und da sind 32 Ärzte. Und die gucken deine ganze Historie an, was du verletzt hast im College. Und so, oh, Kasimir de Bali, 2012 Schulter, Eckgelenk, 2011 andere Schulter, Eckgelenk, 2010 Daumen gebrochen, 2006 Daumen in der Highschool gebrochen. Und dann so, und dann ziehen die einfach an alles, was gebrochen war. Und so, tut das weh? Und du schwitzend im Schmerz sagst du, nee, alles gut. Und die ziehen wirklich an allem, was du hast. Und dann sagen die, wir machen nochmal eine Kernspintomographie hier, Kernspintomographie hier. Und dann bist du den ganzen Tag in der Röhre. Und die scannen
Ach, krass. Das ist
alles, was du dir vorstellen kannst. Ich meine, du bist gut. Also nicht, du bist nicht gut, sondern du bist gut, das, was sie investieren wollen. Das heißt, da müssen die wirklich wissen, alles, was da ist. Ich habe deine Frage vergessen. Ich war zufrieden. Ich fand mein Vertical gut. Mein Benchpress war ich zufrieden mit. Meine 40 hätte ich, glaube ich, nochmal. Ich hätte, glaube ich, eine 4, langsame 4,6 wäre, glaube ich, für mich drin gewesen. Aber dann hatte ich nochmal die Möglichkeit, beim Pro Day alles zu machen. Und beim Pro Day schneiden meistens alle besser ab, weil es ist nicht so emotional, du hast nicht so viel Druck, aber Druck war eigentlich nie mein Problem. So,
ja, aber du weißt halt schon, was passiert, ne? Also du hast es ja beim Pro Day schon mal ein bisschen miterlebt, wie.
Aber ich habe dann beim Pro Day gesagt, nö, brauche ich nicht nochmal machen, und ich habe dann einfach nur meine Drills gemacht. Ich wurde nicht gedraftet, das heißt, ich hätte es mal machen sollen, aber.
Ja, gut, hinterher ist man immer schlauer.
It is what it is.
Es hat ja trotzdem geklappt für NFL-Spiele.
Absolut.
Ja, spannend, richtig. Es ist mega, mega spannend, weil im ganz kleinen Rahmen, so fühlt man sich bei der Musterung, ohne Kernspinne und sowas, aber da wird einem auch alles.
Ja, genau. Ja. Also, und dann auch, guck mal, ich habe zum Beispiel, dann kriegst du Interviews, normalerweise alle beim Combine haben, so, ich sag mal, von 5 bis 10 Interviews mit Teams, okay? Aber ich sag mal, wenn du jetzt First Draft Pick bist, dann wissen die Jungs bei 8, 9, 10 schon, den brauchen wir gar nicht zu interviewen, den kriegen wir eh nicht. Aber so, weißt du, so Leute, die ein bisschen später rankommen, die kommen nicht rein und schnacken mit dir. Und alle hatten, glaube ich, 10 bis 15 Interviews. Ich hatte eins. Ich hatte ein Interview mit den Arizona Cardinals. Komm da rein. Das erste, was sie sagen, ist so, alles klar. Mach mal eine Defense von euch. Mal sie mal auf. Okay. Boom. Mal sie auf. Andere. Okay. Mal sie auf. Noch eine andere. Weißt du, dass sie erstmal nicht das, was ich gut weiß, sondern die wollten irgendwas, was vielleicht ich nicht so gut weiß. Und in der vierten Defense haben sie gesagt, erklär mal, was passiert? Ich so, ja, es ist so ein Blitz, hier blitzt der Linebacker, ich bin auf der anderen Seite, ich muss droppen, wir haben Cover 3 hinten, wenn zwei, also okay, was passiert, wenn da Motion ist? Weißt du, und dann wollten sie erstmal so gucken, was weiß er eigentlich? Ich so, ja, wenn hier Motion ist, jetzt hast du 2 removed, das heißt, der Safety kommt runter, jetzt ist Cloud Support und ich hab, wir exchangen unsere Zone, ich hab jetzt hier, ich spiel jetzt die mittlere Zone, also, alles klar, und was macht der Linebacker auf der anderen Seite? Ja, er disguised, er guckt so, als würde er droppen, kommt aber runter in die Line Scrimmage Blitz, boom. Oh, alles klar, cool, dankeschön. Und dann so, wenn du jetzt so NFL-Locker-Room bist, glaubst du bist nicht da ein bisschen starstruck? Ich meine, du bist aus Deutschland, glaubst du nicht, dann bist du so ein Fanboy? Ich sitze hier vorne und sagst, was war dir los? Ich so, einmal nicht. Was denkt ihr, wer ich bin? Aber weißt du, die wollen dich halt so ein bisschen checken, ich habe auch schon Storys gehört, Trigger, weißt du, wo... Ja, genau. Ich habe auch Storys gehört, wo die Mutter eine Prostituierte war. Und da haben die es auch so angesprochen. So, ja, deine Mutter habe ich gehört, da ist Prostituierte. Oh, wow. Weißt du, und die wollen dich pushen und gucken, ob du wirklich kühl bleibst. So, ist es,
ach, krass.
Ist es okay? Also, ist das angebracht, sowas zu erwähnen? Nein. Aber, wie gesagt, wenn du im Spotlight bist, wird alles in deinem ganzen Leben wieder hochgebracht. Es gibt Leute, die retweeten Sachen, die du 2009 getweetet hast. Ja, und weißt du, Hauptsache irgendwas, was du mal gesagt hast. Das heißt, die versuchen dich da schon ein bisschen psychologisch zu pushen.
Sehr, sehr spannend. Das erinnert mich ein bisschen an Germany's Next Topmodel, wenn es die Folge gibt, wo die alle nochmal bei ihren Social Media gefiltert werden. Ne? Und dann steht da jemand als Journalist und wird und sitzt denen gegenüber und die müssen irgendwie antworten. Das ist die Vorbereitung aufs harte mediale Leben. Nee,
also war gerade schon schwer, alles von Kasim zu verstehen. Was du gerade gesagt hast, Flo, keine Chance, was zu verstehen.
Lassen wir's. Aber wirklich sehr, sehr spannend. Kasim, du hast ja deine tolle Karriere hingelegt. 2014 im Combine, du warst soweit zufrieden. Wir waren mit dir auch zufrieden, dich als Gast hier dabei gehabt zu haben. Sehr, sehr spannend. Einblicke in den sportlichen Bereich des Combines. Also vielen herzlichen Dank dafür.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
So, sehr, sehr spannende Einblicke rein in den sportlichen Bereich, aber hinten raus auch Thematiken, die dann da zwischenmenschlicher Natur oder eben auch nicht zwischenmenschlich.
Das ist ja fast psychische Kriegsführung, obwohl du ja eigentlich im Sport bist.
Du hast ein Wort gesagt, Fleischbeschauung, das trifft es, glaube ich, echt gut und das wird sehr, sehr spannend und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch gleich nochmal über diese Interviewsituation etwas konkreter sprechen mit einem weiteren Gast, Christoph.
Genau, Marken Sotscher, auch der hat in der NFL gespielt, auf der Linebacker-Position, bei dem war die Combine-Situation bisschen anders als bei Kasim. Kasim war darauf vorbereitet, war fit dafür, hat er uns ja auch erzählt, auch wenn er nicht immer mit allem hundertprozentig zufrieden war. Ich glaube, das ist bei jedem bekannt, wenn man in der Schule mal Schularbeiten gemacht hat, was auch immer. Bei Marc war es so, hat ja auch in der NFL gespielt für die Cowboys, für die Niners. Bei ihm war es aber so, dass er vorher sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe. Mhm. Deswegen soll er uns auch mal so ein bisschen diese Komponente mit den Teams reden näher bringen. Und das wollen wir eben mit Marc in Sotscher machen. Wir freuen uns, dass auch er Zeit gefunden hat. Marc Sotscher, unser zweiter Gast heute im Podcast. Ich sag ganz einfach, Cowboys und Niners Legende, musst du gar nicht kommentieren, Marc. Das ist einfach Fakt. Das weißt du nicht oder wusstest bis gerade noch nicht, dass wir mit Kasim gerade auch schon drüber gesprochen haben. Wir haben heute die doppelte Expertise. Bei dir war es, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, eine etwas andere Combine-Erfahrung, oder? Weil du kommst eigentlich zu der Zeit 2015 aus einem Kreuzbandriss raus. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Also bei mir war, ja, wie du sagst, es war ein bisschen anders für mich. Aber daher, das ganz ehrlich, das macht das Ganze noch ein bisschen besonders, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht ganz genau wusste, was meine NFL-Zukunft weiß, was da passiert. Und dann, ja, mein Agent hat eben zu der Zeit gesagt, ja, schauen wir mal, es könnte was kommen, aber natürlich auch nicht. Und dann wurde ich direkt trotzdem zu Combine eingeladen unter den Top 300, obwohl die wussten, dass ich dort nicht performen werde. Also ich werde nicht irgendwelche athletischen Tests machen. Und das war natürlich riesig für mich damals, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil das war im Oktober, glaube ich, ne, als das passiert ist, deine Knieverletzung.
Genau.
Es ist schon sehr, sehr spannend, dass sie dich dann eingeladen haben, aber wahrscheinlich hast du dann genügend Tape im College irgendwie schon im Vorfeld da den.
Ja, genau. Also so in mein Senior-Jahr rein, ich habe ein bisschen so Hype hinter meinem Namen gehabt, so ja, Preseason, All-Conference, vielleicht sogar Defensive Player of the Year und dann, ja, hat sehr gut angefangen. Also die ersten 6 Spiele. Das Team in den meisten Kategorien, Defensive-Kategorien angeführt, war echt gut. Und dann natürlich, das Kreuzbandriss war halt ein riesen Rückschlag. Und interessanterweise auch die ganzen Agenten, die mich so angehauen hatten, sind alle weggegangen, alle vom Boot runtergesprungen. Außer mein wirklicher Agent, der gesagt hat, hey, lass das Ding attackieren. Und wir haben die Rehab gemacht. Und dann, ja, dann irgendwann kam die Einladung zu Combine trotzdem, was... Wie gesagt, das war riesig.
Ja, ist schon verrückt eigentlich. Also muss man dazu sagen, Wyoming war dein College.
Genau.
Noch dazu sagen. Und dann, ich habe extra mal nachgeschaut, beim Combine, du hast zwei, nennen wir es, Übungen quasi gemacht. Also bei einer kann ich es nachvollziehen, Bench Press.
Ja, da warst du dabei.
Also ich weiß nicht, ob es stimmt, weil das wollte ich jetzt wirklich fragen. Du stehst mit einer Zeit beim 40-Yard-Dash. Wie geht es? Das kann nicht sein, oder?
Nein, das ist Quatsch. Ja,
das wollte ich mir sagen. Also mein Kreuzbandriss kenne ich eigentlich, der ist im Knie und dann laufe ich nicht. Und dann steht eine 40-Yard-Dash-Zeit dran beim Combine.
Ja, die hätte ich eine 40-Yard humpeln können. Nee. Zu dem Zeitpunkt, ich hatte meine OP im November. Und wann die Combine ist normalerweise im Februar.
Ja, ich dachte schon, du bist irgendwie Wunderheiler.
Ja. Das hätte krass gewesen. Was stand denn da für eine Zeit?
Eine gute, 4,56.
Ja, krass.
Ja, schon.
Ich weiß nicht, ob die aus einem Pro-Day oder sowas dann rausgenommen haben, weil in diesem Combine 2015 war nur bei den Offensive Linebackern Vic Beasley war schneller und Quan Alexander. Also für das, dass du es auf einem Bein gemacht hast, allen größten Respekt, geile Zeit.
Ja. Das Ding runtergehoben. Nee, aber das erste muss wahrscheinlich aus meinem Pro-Day gewesen sein. Ich habe danach Was auch interessant ist, das ist ein bisschen eine Story für einen anderen Tag, aber ich habe ja tatsächlich dann 2 Monate später hatte ich einen privaten Pro Day und habe dort diese ganzen Übungen gemacht.
Vielleicht war es dann die Zeit.
Vielleicht war
keine
das
Ahnung,
die Zeit,
aber ich musste lachen, weil ich mir dachte, warte mal, ich bin jetzt in Mathematik nicht der Beste, aber das kann sich nicht ausgehen mit dem Kreuzband.
Nee, das ist falsch. Also bei der Combine habe ich tatsächlich nur gebencht und diese ganzen Interviews eben mitgemacht, ja.
An der Stelle sei gesagt, du hast, also wir haben auch Kreuzbandes gehabt. Ich finde Benchpress ja dann schon aller Ehren wert, weil du brauchst ja trotzdem den ganzen Körper, ne? Und du hast 5 mehr geschafft als Kasim Edebali. Das sei an der Stelle mal dazu gesagt.
Nein.
Der hat 19, du hast 24.
Weiß er das?
Ich glaube, er weiß es nicht, nein. Aber er weiß, dass er nicht zufrieden war mit seinem Benchpress.
Ja. Nee, ganz ehrlich. Wie du sagst, du musst ein bisschen, natürlich ist Benchpress schon so eine Full-Body-Übung, aber ja, irgendwie versucht, das Bein so immobil wie möglich zu halten und dann halt wirklich alles aus so einem Core und aus der Brust rauszudrücken. Aber ja, haben wir schon irgendwie hinbekommen. Aber das hat jetzt meinen Tag ein bisschen versüßt, dass ich jetzt weiß, dass ich besser wie Kasim war. Weil er ist ja auf jeden Fall einer, der das Gym schon liebt. Und
das ist absolut, nicht schlecht. Ja. Absolut.
Aber was natürlich das Ganze für uns jetzt für einen Podcast auch spannend macht, weil wir jetzt mit Kasim auch so ein bisschen über das Sportliche gesprochen haben, wie man das so macht bei einem Combine. Bei dir, logischerweise, wie wir auch gerade gehört haben, das Sportliche hat ja gar nicht die ganz große Rolle gespielt. Die Interviews werden ja vielleicht dann für dich auch wichtig gewesen sein. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie läuft sowas ab? Werden die Teams dann oder treten die Teams vorher schon an dich ran und sagen, hey Marc, mit dir wollen wir auf jeden Fall da und da sprechen? Oder ist es ein Speed-Dating, du gehst von einem Team zum anderen?
Ja, also okay, da gibt's einmal diese Formal-Interviews. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da hat jedes Team, das muss im Vorhinein absprechen mit dem Spieler, hey, du hast 15 Minuten und wir wollen dich auf unser Interview einladen. Da hat jedes Team eine gewisse Anzahl an Interviews. Und von denen hatte ich tatsächlich nur eins. Da habe ich nur mit den Texans geredet. Und dann abends ist dieser Riesenraum, die heißt, das ist in... Also die Combine findet ja in Indianapolis statt, in den Katakomben des Footballstadions dort. Und da ist so ein Riesenraum, der heißt The Train Station. Und da hat jedes Team einen Booth-Setup und da gehst du abends rein für 2-3 Stunden und jedes Team nimmt dich einfach. Also wie du sagst, Speed-Dating. Also ich hatte dieses eine Formel-Interview mit den Houston Texans damals und da ging es richtig zur Sache. Also da kommst du rein und da sitzt der komplette Coaching-Staff, da sitzt der GM, der Head Coach, der Owner war nicht mit da, aber halt alle. Und du kommst da rein alleine und da schauen dich einfach mal 15 Gesichter an und sagst, ja, jetzt setz dich mal her.
Wow.
Und dann hast du da eine Tafel und dann hast du da einen Fernseher mit deinem kleinen Klicker, also mit Tape. Und dann ja, an die Tafel ist, und damals war es, Mike Rabel war der Linebacker-Coach, also mit dem und dann Bill O'Brien war der Head Coach.
Ich wollte gerade sagen, das müsste wahrscheinlich O'Brien sogar gewesen sein zu der Zeit.
Haben die mich in die Mangel genommen. Oh mein Leute, ich verstehe. Weil, also ich kam aus einem Defense-System in Wyoming. Eine 4-3. Die Texans sind zu der Zeit eine 3-4 gelaufen. Also in ein System, wo ich nicht jetzt viel drüber wusste. Und dann tun sie mich da an die Tafel. Und jetzt mal eine Base, 3-4 Defense auf und mit dem und dem Spielzug und eine Cover 3 und Rotation und jede Gap Assignment und alles Mögliche und ich stehe da einfach nur und ich war halt auch nervös ohne Ende.
Ja, logisch. Ist ja wirklich wie der Schule eigentlich, oder?
Ja, es ist echt so, das ist wie so eine Abfrage vor der kompletten Klasse, weißt? Außer, dass da halt ein bisschen noch mehr hintersteckt, weil das halt ein riesen Job-Interview
klar
ist. Und ich habe halt dann, ich habe natürlich die Basics schon gewusst, aber da waren einige Fragen, wo ich dann sage, oh Coach, ich bin mir nicht sicher. Und dann ist halt so die Nervosität ein bisschen durchgesickert. Und ich so, boah, du bist so nervös, was ist los? Ich so, Coach, this is not really like something I've done before, you know, but ich weiß, das ist was ich lernen kann. Und ja, das Interview ist ganz ehrlich nicht so ausgegangen, wie ich das wirklich mir gewünscht hätte. Aber ja, dann.
Darf ich da eine schnelle Zwischenfrage?
Ja, absolut.
Wie ist denn die Reaktion, wenn du sagst, du bist dir dann nicht genau sicher? Weil ich stelle mir das vor, die wollen dich ja bestenfalls verpflichten und dir auch Geld zahlen. Und wenn du dann etwas nicht weißt, was ja für dich persönlich eh schon ein Scheißgefühl ist, dann sitzen die da, und du guckst in die Gesichter, dann sind die wahrscheinlich enttäuscht. Also, das macht's ja auch nicht.
Ja, genau. Und dann macht das Sinn, da gehen halt die Nerven noch mal mehr durch, weißt. Aber, nee, dann versuchen sie dir es halt kurz beizubringen und sagen, okay, this is how you do it, blah, das ist wie wir unsere Defense rennen und dann, okay, jetzt gehen wir zum nächsten Topic, weißt du, und dann geht's halt weiter und dann, Ja, aber wie gesagt, da hast du auch nur 15 Minuten. Das ist so witzig. Also diese Formel-Interviews, du bist in dem Raum und dann hast du, dann geht da der Timer los und nach 15 Minuten hörst du so ein Horn.
Also wirklich und dann, mit Timer und sowas.
Mit Timer, oh, wow. Alles. Du hast wirklich nur 15 Minuten und dann bist du raus. Aber dann was? Das andere Ding, also an der Tafel war nicht so gut und dann dann zeigen sie dir Tape von dir. Ob du, was bist du für ein Spieler? Bist du einer, der ein Hustler ist? Bist du ein Physical-Spieler, was auch immer? Und dann zeigen sie halt Tape, das nicht so gut ist. Weißt, ich bin einer, der auf jeden Fall, ich habe sehr viel Stolz reingelegt, dass ich ein Hustler bin, dass ich immer all out gehe und dass ich halt so hart spiele, wie ich kann. Und dann haben sie mir ein paar Spielzüge gezeigt, wo ich das eben nicht gemacht habe. Also was war hier
gemein.
Und dann sitzt er halt da und so, in der Situation, ich weiß. Weißt du, da kannst du ja auch keine Ausreden sein. Da musst du einfach hinnehmen. Ja. Und sagen, ja, das war einfach 15 Spiel-Drive und Spielzug-Drive und da war einfach vielleicht die Luft raus in dem Augenblick und ganz aber ehrlich.
Wollen die sowas nicht sogar auch hören, weil die wissen ja, jeder hat mal einen schlechten Tag, einen schlechten sagen, Moment. Genau. Wollen sie deine Ehrlichkeit testen oder was ist dann dahinter?
Das ist das Problem, ganz ehrlich.
Das weiß keiner.
Du weißt es nie. Da kommen teilweise Fragen.
Das ist krass.
Da stellen sie dir Fragen, da denkst du dir, was willst du gerade von mir? Weißt du, so ganz, ganz komische Dinge. Aber ja, in dem Augenblick habe ich dann ich war ganz ehrlich und habe gesagt, Coach, there's no excuse. So, das ist nicht ich normalerweise, so spiele ich normalerweise nicht. Und ich bin stolz drauf normalerweise, was ich aufs Tape packe und das war einfach nicht ich. Das ist keine Repräsentation von mir. Und dann war das auch okay, aber ja, also wie gesagt, das Interview war nicht das Beste von mir, weil natürlich bin ich auch nicht in Houston gelandet. Also,
ja, stimmt, ja. Aber vielleicht mal eine Frage, weil wie hast du dich dann darauf vorbereitet, beziehungsweise ab wann wusstest du, dass du zu den Texans in so ein formelles Interview gehen wirst? Weil meine Gedanken im Kopf waren gerade, wie merkt man, wie gut sind sie auf dich eben vorbereitet? Weil die müssen ja auch alles über dich wissen, wenn sie sagen, hier, wir zeigen ein schlechtes Tape. Und wie gut kanntest du deine eigenen Sachen dann noch? Weil ich finde, das ist ja auch mal nicht so einfach, sich immer sofort daran zu erinnern, ah ja, das war Woche 3 gegen was weiß ich und da hatten wir einen 15 Play Drive, wie du gerade gesagt hast.
Genau. Nee, ich habe tatsächlich erst kurz bevor ich dorthin gekommen bin, da kriegst du dann so einen Zettel und da steht eben drauf, was deine Termine sind für die Woche und dann war eben der Termin klar, dass ich mit den Texans interviewe. Also nicht, ich hatte nicht viel Zeit, weil du bist ja auch so busy die komplette Woche durch mit den ganzen Terminen, mit den ganzen Tests, mit vor allem für mich, der verletzt war. Ich musste ja alle möglichen Doktorvisits machen und alle möglichen MRTs und die haben und da waren 7 Doktoren, die gleichzeitig an mir rumgemacht haben, einfach nur zu checken, ob mein Körper wieder leistungsfähig ist. Also es war echt einfach. Also der Druck war riesig einfach und auch vom Zeitaufwand war und ich konnte mich ganz ehrlich, ich habe mich nicht gut genug vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wusste auch nicht wirklich, was auf mich zukommen wird und mein Agent hat da, ganz ehrlich, der hat auch nicht jetzt, der hat gemeint so, ja, weiß so die Basics, weiß, was du machst, was du, deine Defense, aber halt dann, dass sich da so hingeworfen wird und dann der ihre Defense erklären muss, wenn ich überhaupt keinen Plan von der ihre Defense habe, das war sowas, wo ich einfach nicht drauf vorbereitet war, muss ich ganz ehrlich sein.
Ich frage jetzt mal ganz naiv, jetzt hast du alles gesagt, was so in sportlichen Kontext einzuordnen ist. Fragen die dich aber auch dann so, weiß ich nicht, gesellschaftliche Sachen, politische Sachen, wollen die wissen, nennen wir mal die letzten 5 US-Präsidenten, ist ja für die immer ganz wichtig, oder, also oder ist sowas gar nicht so wichtig?
Also mir persönlich, also da war es komplett auf den Sport bezogen, aber ja, alle möglichen, ich habe schon crazy Stories gehört, wo die fragen, was eine Sache, die du über dich selber verändern würdest. Oder irgendwas, also so ganz random Fragen, weißt wo du
wo denkst, sehen sie sich in den nächsten 5 Jahren?
Sowas zum Beispiel. Also es hat gar nichts mit Football zu tun. Es hat dann wirklich eher so diese ganz normalen Interviewfragen, also die wirklich in einem, wie nennt man das auf Deutsch?
Job-Interviews halt eigentlich.
Genau, Job-Interview, Vorstellungsgespräch.
Genau. Vorstellungsgespräch, ja. Genau, also solche
Christoph, ich helfe auch dir gerne mit deinem
Deutsch. Ja, ich bin schon im Englischen, schau.
Es ist schlimm.
Ja, es ist natürlich extrem spannend, weil das ist ja genau das, deswegen macht man sie auch, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Wenn ich jetzt weiß, ich mache einen, an der Uni, es ist ein Test über Politik, ja gut, dann schaue ich mir Politik-Sachen an, aber es kann ja bei dir rein theoretisch, oder bei euch, es kann ja rein theoretisch alle sein, da kann ich die letzten 5 Präsidenten abfragen oder hältst du von, weiß ich nicht, was da eine Frage sein könnte.
Nee, ganz ehrlich, der könnte sagen, ja, was hältst du von Trump, weißt du, und wenn ihm die Antwort nicht gefällt, zum Beispiel einem GM, Okay, cool. Ja, weißt du, ab und zu geht es auch einfach nur, hey, wie kann er sich artikulieren? Mhm. Was ist sein Gedankengang? Ist es jemanden, den wir in unserem Lockerroom haben wollen? Würde der mit anderen Spielern klarkommen? Also alles Mögliche kann da sein. Das ist
interessant. Hast du das Gefühl, natürlich, dass die mit deinen Erfahrungen, dass die das vielleicht auch ein bisschen zerdenken? Also weil dieses Konstrukt kommen, finde ich sehr interessant. Gerade mit dem Gespräch heute mit dir und auch mit Kasim, habe ich tatsächlich ein paar mehr Fragen, ob das nicht manchmal zu viel ist oder too much ist. Oder wie du sagst, ist ja eher ein psychologisches Ding, weil man dann ja auch etwas sucht und einfach nur zu wissen, wie du reagierst.
Ne? Vor allem, wir sprechen ja von jungen Leuten, nicht von einem Profi, der 5 Jahre NFL gespielt hat. Ihr seid da, weiß nicht, Anfang 20 oder sowas und du hast da auch noch ein bisschen Flausen im Kopf und bist natürlich nicht erfahren, woher.
Und da kommen die witzigsten Antworten zusammen ab und zu. Aber ich denke, vieles kommt einfach drauf zurück, wie reagierst du in so einer Situation? Weil natürlich ist es eine stressige Situation, deine Nerven gehen durch, aber wie kannst du damit umgehen? Ja, genau, hier ist eine Frage. Die Rob Marinelli, damals mein DC von den Cowboys, jedes Mal gestellt hat. Also ich habe im Nachhinein es erfahren. Seine Frage, du kommst in den Raum rein, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Mhm. Und seine Frage ist, what do you do now? Also was machst du jetzt?
Scheiße, da bist du ja schon so raus.
Okay, was willst du?
Ich warte auf deine Frage, lieber genau, Coach.
Genau, what do you do now? Also das zum Beispiel, und im Nachhinein, worauf er das bezieht, ist, hey, wenn du ein gutes Play machst, what do you do now? Du lines back up und machst es nochmal. Mhm. Wenn ein schlechtes Spiel passiert, move on, egal. Hey, wir lernen von und mach weiter. Also, what do you do now? So, how do you react? So, das ist, ey, dann weißt du, du kommst da rein und denkst du, was will er von mir? Und die starren dich an, da sind 10 Leute drin, die dich anstarren und eine Antwort haben wollen und du hast keinen Plan, was abgeht. So, stell dir das mal vor, weißt du?
Ja, das ist schon.
Also,
das ist
schon interessant, ey.
Ja. Aber Frage auch zu dem im Anschluss, weil du gesagt hast, da gibt's dann diese Train Station, wo alle Teams sind. Ist das dann wie so eine Messe, wo du hingegangen bist?
Genau.
Oder kommen die da auf dich zu?
Genau. Das war für mich das Riesigste von der ganzen Woche, weil mein Agent halt natürlich, ich war verletzt, ich bin kein Riesen-Recruit gewesen und ich hatte eben nur dieses eine Formel-Interview. Das sind in dem, also einfach nur um das mal in Perspektive zu setzen. Da sind Jungs, die in der ersten Runde gegangen sind, die hatten Formal Interviews mit 15, 20 Teams. Aber ich natürlich nur mit dem einen. Deshalb musste ich mich den ganzen anderen Teams vorstellen. Deshalb war ich jeden Abend von Anfang bis Ende in dieser Train Station und habe mit jedem Team geinterviewt. Also du gehst da rein, du schaust dich an und dann kommt einfach irgendein random Scout von irgendeinem Team, grab dich, hey, komm, setz dich mal her, lass ein bisschen Defense reden. Dann reden wir, zeigen sie mir vielleicht ein Play auf dem iPad, was ist das und das, machen vielleicht einen kleinen Test. Also das sind so ganz schnelle 15, 10, ab und zu, ganz ehrlich, mit manchen von denen habe ich 30 Minuten geredet und dann stehst du auf, läufst du weiter, dann holt dich der nächste. Und dann gehst du dadurch jedes Team so durch.
Die holen dich nicht, du gehst dahin.
Okay. Nee. Also wenn sie mit dir reden wollen, weil du hast natürlich dein Namensschild oben, ich weiß nicht, ob die wisst, weil das sind 300 Leute, ob die jeden jetzt kennen, aber dann sehen sie, okay, Magnus Orcher da, so, okay, cool, dem will ich mal kurz reden. Und ich sag's dir, jeden Abend für viele Tage sind wir dort, bestimmt 4 oder 5 und jeden Abend, ich habe mit jedem Team geredet. Also es war schon, krass. Das war auch, also auch manche teilweise richtig in die Mangel genommen, also richtig so quizmäßig, also die haben dich wirklich so, hey, was ist das und die wollen wirklich wissen, wie tief ist dein Football-Knowledge.
Du bist ja bei den Cowboys dann gelandet als 7-Runden-Pick. Wie war es mit den Cowboys? Weil ich gehe mal davon aus, du wirst bei denen, das klingt jetzt so wie auf einer Jobmesse, am Stand auch mal aufgeschlagen sein.
Bin ich, ja, tatsächlich. Ja. Und wir haben viel, er hatte mir ein Konzept beigebracht, irgendwie über Man-Coverage. Hatte der 5 Minuten ganz kurz, hey, das und das, verschiedene Formationen, Man-Coverage. Und dann, jetzt erklär das zurück zu mir, als wäre ich ein 10-jähriges Kind und habe noch nie in meinem Leben Football gespielt. Erklär mir. Das war
eigentlich erstmal eingelullt, so Happiness ausgestrahlt und dann so, aber jetzt müssen wir arbeiten.
Genau, und jetzt erklär mir das zurück, so weißt du. Und verschiedene, wenn verschiedene Sachen, eine Motion passiert, wenn die Offense, was auch immer, was passiert und du musst halt erklären können, genau in sehr einfachen Terms, was da genau passiert.
Ich bekomme so ein bisschen Schnappatmung und fühle mich an die Schule zurückerinnert, dass du wirklich so, jetzt musst du, weiß ich nicht, im Geschichtsunterricht irgendeinen Blödsinn auferzählen oder sowas.
Aber ganz ehrlich, in dieser Trainstation war es alles ein bisschen relaxter, weil das war natürlich das riesig, da sind so viele Leute um mich rum und die machen alle dasselbe. Das war auch nicht gefilmt. Also dieses Interview mit den Texans war
gefilmt, logisch.
Da so viele Leute da, das war einfach ein bisschen stressiger. Diese Trainstation, da waren normalerweise war das so ein 101. Ab und zu war da vielleicht noch ein zweiter. Und dann war das alles ein bisschen, einfach ein bisschen easier.
Mega spannend.
Hast du es war echt gute Erfahrung.
Ja, glaube ich sofort. Weil ich hab im Eventmanagement gearbeitet. Ich habe die ganze Zeit so einen Raum mit diesen Messeständen im Kopf.
Genau,
mittlerweile auch.
So kannst du dir das vorstellen. Ja, ganz ehrlich.
In der Mitte ist dann so ein paar Tische, wo ihr sitzt.
Ja. Du musst dir überlegen, das sind 32 Teams. Und die haben, das war echt ein Ding. Also ich kann, quadratmäßig kann ich dir nicht sagen, aber es war echt schon ein riesiges Teil.
Okay. Aber hast du da dann, weil du sagst, ich war da dann 4-5 Tage logischerweise da, und du meintest ja, vielleicht warst du bei den Texans nicht so gut vorbereitet, hast du dir dann da jeden Abend irgendwie einen Plan hingelegt, wie der morgige Tag aussehen wird? Also überlegt, ich versuche mal, dass ich irgendwie bei den Niners hinkomme oder so? Oder bist du da auch so gut vorbereitet du sein kannst, hingegangen und hast gesagt, ich gucke einfach, wer kommt?
Ja, nee, ganz ehrlich, ich habe wirklich geguckt einfach, wer mit mir reden will, mit denen rede ich. Und teilweise, jetzt erinnere ich mich zurück, mein Agent hat teilweise mir getextet, so, hey, das und das Team will dich in der Trainstation jetzt gleich sehen. Also so, da kam dann schon ein bisschen so Kommunikation auf und habe mit vielen Linebacker-Coaches geredet, ein paar DCs habe ich Interviews gemacht. Ich habe also nicht jetzt wirklich großartig darauf vorbereitet. Ich bin einfach rein und hab gesehen, wie es laufen wird.
Ja, irgendwann kannst du dich auch nicht mehr darauf vorbereiten. Das ist auch zum 100. Mal die Referenz zur Schule. Irgendwann ist der Kopf voll. Und was willst du noch vorbereiten? Es ist dann wirklich so Wissen, was eigentlich hier rein und auf der anderen Seite gleich wieder rausgeht.
Genau.
Wahnsinnig spannend, vor allem mit dem Wissen, dass du es ja auch mal durchgemacht hast, auch mit der besonderen Situation mit der Verletzung. Wie schaust du auf so Combines heutzutage? Interessiert dich das mit dem Wissen ja, wie es aussieht da vor Ort?
Es abläuft,
Oder sagst du, ist 10 Jahre her, baue ich nicht nochmal.
Nee, ganz ehrlich, ich schaue es mir auf jeden Fall an, weil du musst überlegen, die Jungs, also was die Leute natürlich interessiert, ist, wie die ihre athletischen Tests machen. Am vierten oder fünften Tag competen die, machen ihre 40s, Jumps und das ganze Zeug. Du musst überlegen, 4 Tage davor, die sind 4 Tage, haben sie durchgegrindet. Wir reden von diesen ganzen Interviews, wir reden von allen möglichen kognitiven Tests, wir reden von kompletter Body Check, die haben ja komplette Medical Exams, also diese ganzen, die 3-4 Tage davor sind echt anstrengend. Und dann am letzten Tag competen zu müssen und da das Beste aus dir rauszuholen, ist echt nicht einfach. Vor allem daher sage ich, wenn Leute da echt einen guten Job machen und gut performen, Hut ab, weil ich weiß den Grind, den du da vor die 3-4 Tage davor durchgemacht hast, weißt du, und dann halt trotzdem noch zu performen, ist nicht einfach.
Ja, das glaube ich sofort.
Ich habe eine wichtige physiologische Frage an dich noch.
Ja,
wenn man die Armlänge ja ausmisst, ab wo ist der Startpunkt an der Schulter?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
Ach,
aber ich glaube, die nehmen die komplette. Die nehmen die komplette Wingspan. Also von.
Ah ja, von.
Ach so.
Ja.
Hintergrund ist nur, es gibt ja O-Liner, Will Campbell, wo ja so ein bisschen drüber gemutmaßt wird, wie lang sind seine Arme, weil er diese 33 Inches. Sind ja so diese, bei O-Linern, diese Grenze, wo man sagt, wenn er drüber ist, umso besser, drunter, das könnte ein bisschen schwierig werden. Und dann da ist die große Frage, kommt er auf 33 Inches? Ist es bei 32 irgendwas oder sowas? Kommt auf die 33 Inches? Ich habe mal nachgeschaut, das müssten so 84 Zentimeter knapp sein. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, deswegen habe ich meinen Arm ausgemossen.
Was war's? Wo warst du denn?
Ja, ich werde kein O-Liner.
Aber das war nur ein Arm.
Ich habe nur einen Arm, die 33 Inches, wenn es so 84 Zentimeter sind. Ich war, glaube ich, bei 79 oder sowas.
Also nicht, du hast so
wo Mitte, ich mir vorstelle,
mit der Achse oder wo fangen wir an?
Oder ja, ich habe halt dann irgendwo mal, damit es auf 80 kommt,
angesetzt. Das eine Achselhaar noch mitgezählt. Aber ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber als Kind habe ich das mal gelernt, wenn man beide Arme ausstreckt und dann von wirklich Mittelfinger bis zum anderen Mittelfinger, also auch über die Brust, misst, dann ist das gleichzeitig deine Körperlänge.
Ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört, Ich weiß
ob
nicht,
ob das immer noch so ist oder ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht.
Das sind so lustige Themen und da dachte ich mir, okay, ich will auf jeden Fall schauen, Will Campbell, ich werde sie nicht anschauen, wie er gemessen wird, das wird eh nicht übertragen, aber ich muss danach wissen, hat er 33 Inches oder nicht, ist natürlich auch für ihn wichtig vom Draftstock her. Wo landest du?
Ich weiß nicht, wie viel da wirklich reinzählt.
Ja? Okay.
Bin ich ganz ehrlich, die Combine ist cool und alles und ja, die Nummern, die zählen also schon.
Wenn er gut spielt, dann wird es auch egal sein.
Aber im Endeffekt, ja, was zählt, ist das Tape, weißt du? Was hast du am Footballfield gemacht? Aber nee, es ist schon cool. Ich meine, für mich war das halt so der erste Geschmack auf NFL und dass das Ganze eine Realität sein wird oder sein kann. Und daher war einfach, obwohl ich nicht mitmachen konnte, ich habe das alles so eingesaugt. Es ist schon cool, dass ich immer ganz ehrlich hier sein darf. Dass ich einer von verletzt und dass ich einer von den 300 sein darf, das war schon sehr cool.
Absolut. Da kannst du definitiv stolz drauf sein in diesem Schauspiel, was es ja dann am Ende des Tages ist.
Ja,
denn das wäre tatsächlich
eine Mietshow.
Ja, genau.
Sagen sie auch. Also echt oftmals, du sagst ja, das ist eine Mietshow. Ja. Also du läufst da wirklich, ich weiß nicht, wie viel davon Cassimo euch erzählt hat, aber du bist da wirklich so in Spandex an einem Tag und du läufst da vor und präsentierst dich da und Fotos werden gemacht und die schauen dich an. So, ja, okay, er schaut körperlich stark aus. Nächste, weißt
du? Das ist schon eigentlich völlig Banane.
Aber deswegen war mein Gedankengang nochmal, weil wir ja auch immer diese Pro Days haben. Das ist jetzt im aktuellen Combine auch wieder Thema, dass der ein oder andere mögliche Erstrundenpick, ob Verletzung oder nicht wirklich sportlich teilnehmen kann, sondern auch am Pro Day das dann nachholen wird. Ja. Wie siehst du den Stellenwert dann vom Combine wirklich? Findest du, dass die einzelnen Interviews, ob es jetzt dann eins in dieser Train Station ist oder wirklich ein formelles, ist das das Wichtigste oder ist das einfach alles nur so ein Drumherum und wie du sagst, die gucken eh aufs Tape und wissen eigentlich vorm Combine schon, wen sie gerne hätten?
Ja, der Meinung bin ich auf jeden Fall. Ich denke, du hast eine Idee, wen du haben willst und was die machen können. Und ich denke, dass die Combine dir, wenn du da sind da irgendwelche Expectations über dich. Wenn du einigermaßen im Mittelmaß bleibst und nicht jetzt super langsam oder super schnell bist, dann bleibst du wahrscheinlich da, was die Leute von dir erwarten. Aber die Combine kann dir helfen, aber die kann auf jeden Fall, wenn du nichts machst, wenn du nicht performst, natürlich auch dir wehtun. Aber im Endeffekt denke ich, die Interviews sind super wichtig bei der Combine, weil viele von denen, wie du zu deinem Punkt sagst, einfach die Option nehmen, so hey, ich nehme nur die Interviews mit und dann mache ich beim Pro Day vor allem die Quarterbacks. Ich werf bei meinem Pro Day, ich renne bei meinem Pro Day, weil du da einfach nochmal mehr Zeit hast, dich wirklich vorzubereiten und plus du hast diese 3-4 Tage für Stress nicht und danach musst du performen, weißt du, und dann hast du einfach, Pro Day ist halt einfach einfacher, dann bist du in deiner gewohnten Umgebung und kannst da wahrscheinlich ein bisschen besser performen.
Ich wollte gerade sagen, du hast Leute dabei, die du auch dabei haben willst und musst nicht auf irgendwelche Wide Receiver aus dem Combine werfen zum Beispiel.
Na, absolut, genau.
Auswirkungen haben, ja. Definitiv.
Also Will Campbell, falls du in Indy noch einen deutschen Podcast hörst zur NFL, auch wenn du unter 33 Inches landest, du kannst Left Tackle spielen oder Right Tackle.
Wir glauben an dich.
Ja, Marc, vielen lieben Dank. Es war extrem spannend, auch was Kasim natürlich erzählt hat. Es ist wirklich so ein spannendes Thema, weil das kennt man halt nicht. Wir haben in Deutschland die Bundesjugendspiele, das hat man vorhin schon mal gesagt, aber das nochmal.
Die waren auch immer Spaß gemacht, ja.
Ja, es ist schon extrem spannend. Marc, lieben Dank dir.
Ja, sehr gerne.
Mega tolle Einblicke da zu einer Sache, die wir bei uns einfach nicht kennen. Ist halt einfach so. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Flo. Dann gibt's nochmal, wenn wir schon bei Schule sind, Klassenarbeit. Dann werden die nicht Playoff-Teams bewertet, was wir da für einen Quatsch vor der Saison erzählt haben.
Genau, unsere Thesen werden wir dann nochmal durchgehen. Wer hatte mit was recht? Ich kann schon mal so viel verraten. Wir waren gar nicht mehr so schlecht. Aber
das war dann gut. Die Auflösung kommt erst nächste Woche.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.